Guten Morgen. Ich möchte mit euch heute und in einer Woche dem Thema Hoffnung nach der Bibel nachgehen. Ich möchte das in 5 Punkten tun. Heute möchte ich die ersten 3 Punkte mit euch abhandeln. Das ist das erste, diese geheimnisvolle Urhoffnung des Menschen. Damit wollen wir uns beschäftigen. Dann als zweites mit dem Gott der Hoffnung. Und als drittes wollen wir dann die Beziehung von Glaube und Hoffnung uns miteinander anschauen. Und am kommenden Sonntag dann noch die letzten beiden Punkte. Ein großer, ganz wichtiger Punkt dann ist dann der Inhalt unserer Hoffnung. Darum wird es ganz wesentlich nächsten Sonntag gehen, um dieses riesige, wunderbare Spektrum an Hoffnung, das Gott uns schenkt. Also der Inhalt der Hoffnung und dann, das darf natürlich nicht fehlen, nächsten Sonntag dann auch, die Auswirkung der Hoffnung in unserem Leben. Wir wollen also beginnen mit diesem ersten Punkt, die Urhoffnung des Menschen. Ohne Hoffnung kann der Mensch nicht leben. Und deshalb heißt es ja im Volksmund, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wie oft habe ich schon den Satz gehört, alles wird gut. Da kommt bei uns aus der Decke also nun in Strömen das Wasser und dann heißt es nur, alles wird gut. Da ist das Dach schief drauf und es heißt, alles wird gut. Ein Satz, den du ständig hören kannst. Immer wieder versucht man, dir zu vergewissern, alles wird gut. Aber stimmt das? Stimmt das? Ist das nicht nur eine Plattitüde ohne jede Grundlage? Woher willst du denn wissen, dass alles gut wird? Reicht nicht ein Blick in die Geschichte dieser Welt und in die tragischen Biografien unzähliger Menschen, um diesen Satz als reine Illusion zu entlarven? Und doch, wir können ohne Hoffnung nicht leben. Irgendetwas in uns kann diese Hoffnung einfach nicht loslassen. Alles wird gut. Woher kommt das? Die Psychologen würden uns auf diese Frage ihre Antworten anbieten. Doch ein rein innerweltlicher, psychologischer Erklärungsansatz greift meines Erachtens zu kurz. Wir müssen viel tiefer, viel weiter zurückfragen. Die Bibel sagt uns in Prediger 3, Vers 11, alles hat Gott gut gemacht. Zu seiner Zeit. Alles hat Gott gut gemacht zu seiner Zeit. Und das ist so ein bisschen dann die Summe, das Ergebnis dessen, was in diesem dritten Kapitel des Predigerbuches behandelt wird. Das geht ja los in Prediger 3, Vers 1 mit der Aussage, für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Also Gott hat für alles eine bestimmte Zeit in seinem Plan. Luther übersetzt es, ein jegliches hat seine Zeit. Und damit ist Gottes Zeit gemeint. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Stunde. Und damit ist beides umfasst. In dem ersten Begriff, da ist die Dauer eines Geschehens gemeint. Das heißt, Gott setzt jedem Geschehen in dieser Welt eine Zeit, eine Frist, eine Dauer. Das geht mit unserem Leben los. Gott hat unser Leben auf Tag und Stunde in seinem Plan festgesetzt. Und wir sollen da nicht eigenmächtig reingehen. Gott hat die Reiche dieser Welt, das schreibt der Prophet Daniel, auf Zeit, auf Tag und Stunde in ihrer Macht und Herrschaft festgesetzt. Also alles hat bei Gott seine Frist, seine Dauer, seine Zeit. Leiden, diese Welt, alles hat bei Gott seine Frist, seine Zeit. Und dann heißt es aber nicht nur, dass bei Gott die Dauer, die Frist festgesetzt ist, sondern dass Gott auch für alles eine bestimmte Zeit, einen Zeitpunkt, eine richtige Zeit hat. Einen Kairos, würde man griechisch im Neuen Testament sagen. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, was geschieht, sondern es kommt immer auch darauf an bei Gott, wann etwas geschieht. In den Sprüchen steht zum Beispiel, ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Da kann ein Wort richtig sein, aber zum falschen Zeitpunkt geschehen. Also bei Gott geht's nicht nur darum, was geschieht, sondern bei Gott hat auch alles die richtige Zeit. Und das macht eben in unserem Leben so einen Unterschied, dass wir die Zeit Gottes auch für uns erkennen. Unser Herr hat das getan. Er hat immer wieder an bestimmten Stellen seines Erdenlebens gesagt, zum Beispiel als seine Mutter Maria Hochzeit zu Kana kommt und sagt, komm, hilf doch mal, mach doch mal jetzt hier ein Wunder. Da sagt er, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Dann hat er offensichtlich Rücksprache mit dem Vater und kriegt dann grünes Licht und tut dann dieses erste Wunder. Aber unser Herr war sich sein ganzes Leben über sehr bewusst, es geht um die Zeiten Gottes auch in unserem Leben. Und man wollte den Herrn steinigen, schon vorab. Und dann ist er da einfach durchgegangen. Und in der Bibel heißt es als Begründung nur einfach, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Dann darf keiner zugreifen. Also, dass wir uns dessen bewusst sind. Bei Gott ist die Festsetzung von Zeitpunkten und von Zeitdauer Ausdruck seiner souveränen Regierung, Herrschaft, seines Heilsplanes, seiner Liebe, seiner Weisheit. Und darum wollen wir das für unser Leben auch immer mehr lernen, auf Zeit und Stunde zu achten und gewiss zu sein, dass der Herr auch alles in seiner Dauer begrenzt. Wir haben hier dann in Kapitel 3, Vers 2, es gibt eine Zeit fürs Gebären und es gibt eine festgesetzte bestimmte Zeit fürs Sterben. Ja, auch das ist festgesetzt. Und wenn meine Mutter jetzt 91 Jahre zu Hause ist und mir dann sagt, Holger, irgendwie alle sind weg, die ich kannte, mit denen ich so zusammen war, fast alle weg und ich bin hier so übrig geblieben und Gott hat mich vergessen. Nein, Mama, Gott hat dich nicht vergessen. Und solange du auf dieser Welt bist, hat Gott in irgendeiner Weise einen Auftrag für dich. Entweder er arbeitet noch an dir, möchte dich noch weiter in sein Bild gestalten, bevor er dich zu sich nimmt. Vielleicht hast du ja auch einen Auftrag an uns, dass Gott durch dich, durch deine Gegenwart unter uns, auch an uns wirken und arbeiten möchte. Also das sehen wir ja oft gar nicht, wie Gott diese ganzen Kausalitäten, diese Auswirkungen im Leben führt. Aber eins ist klar, Mama, solange du da bist, hat das von Gott her einen Sinn, einen Auftrag, eine Bestimmung. Also, überlassen wir uns dem, der für alles seine Zeit hat in unserem Leben. Und das wird dann in diesem Prediger-3-Buch in ganz vielen verschiedenen Bereichen des Lebens ausgeführt. Und dann in Vers 11, da kommt diese Aussage sozusagen die Summe vom Ganzen. Alles hat Gott gut gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott tut, von Anfang bis Ende zu erfassen vermag. Wir erfahren hier aus Prediger 3, Vers 11, drei Tatsachen. Es stimmt tatsächlich. alles wird gut. Alles hat Gott gut gemacht. Es stimmt, Gott macht alles gut. Zu seiner Zeit. Interessant ist, wie das hier formuliert wird. Also wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich das aus meiner Perspektive so formuliert, alles wird Gott gut machen. Aber hier wird dieses Wort von Gottes Perspektive aus sozusagen als prophetisches Wort, als Rückblick vom Ziel her formuliert. Da wird es so formuliert, als wenn wir schon am Ziel angekommen sind, schon beim Herrn sind, uns umdrehen, zurückblicken und dann nur jubelnd bekennen können, alles hat Gott gut gemacht. Und das wird dieser Moment sein, der in diesem prophetischen Wort extra so formuliert wird, um es uns so gewiss zu machen. Das wird unser jubelndes Bekenntnis sein. Am Ziel, wenn wir beim unserem Herrn sind, dann werden wir zurückblicken und über all die wahnsinnigen Dinge, die wir in diesem Leben einfach nicht verstehen konnten, weil wir Gott in unser kleines Hirn nicht reinkriegen, dann werden wir nur staunend bekennen können. Alles hast du gut gemacht. Zu deiner Zeit. Also es stimmt. Es stimmt tatsächlich. Alles wird gut. Das Zweite, was wir aus Prediger 3, Vers 11 lernen. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat also die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Das heißt, Gott hat dem Menschen eine Ahnung davon mitgegeben, dass es mehr gibt als in unser kleines irdisches Leben hineinpasst. Dass es einen Gott gibt, einen göttlichen Plan, eine göttliche Bestimmung für unser persönliches Leben und das Schicksal dieser Welt. Und das Dritte, der Mensch trägt zwar die Ahnung, die Sehnsucht und die Hoffnung der Ewigkeit in sich. Aber zugleich ist er mit seinem begrenzten Verstand nicht in der Lage, das Werk Gottes von Anfang bis Ende zu erfassen. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk, das Gott tut, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag. Das übersteigt unser kleines bisschen Grips, das wir als Mensch haben. Und deshalb kommt unser Denken, unser menschliches Denken, unser begrenztes kleines Denken mit der Größe Gottes und seinem Werk oft nicht mit. Und wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir Gott nicht einsperren, nicht hineinzwängen in die ganz Mini-Schublade unseres persönlichen menschlichen Denkens. Gott ist so viel größer als wir und unser Denken. Und deshalb ist die in uns hineingelegte Hoffnung auch so viel größer als unser Denken. Paulus formuliert das mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 2 so: Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, also was sich niemand ausdenken konnte, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Also hier warten Dinge auf uns, Herrlichkeiten auf uns, Wunder auf uns, die wir nicht mal denken können. Stell dir das Schönste vor in deinem Leben, was du dir vorstellen kannst. Und das, was an Wirklichkeit von Gott her kommen wird, wird noch viel, viel größer und schöner sein. Also halten wir fest, einfach jetzt nur mal von Prediger 3, Vers 11 her, halten wir es fest, es stimmt tatsächlich. Alles wird gut. Aber nicht so platt, wie wir Menschen uns das oft vorstellen, sondern zu Gottes Zeit nach Gottes Plan. Aber das Ziel ist klar, das Ziel steht fest, das Ziel hat Gott uns zugesagt, alles wird gut. Und diese Hoffnung hat Gott zusammen mit der Ahnung der Ewigkeit in den tiefsten Schichten unserer menschlichen Psyche hinterlegt. Damit wird aber auch klar, der Grund für das alles wird gut liegt nicht in den innerweltlichen Prozessen, nicht in Wissenschaft und Technik und schon gar nicht in der eingebildeten Aufwärtsentwicklung des Menschen, sondern der Grund dafür liegt allein in Gott. Gott allein ist der Grund unserer Hoffnung. Alles andere ist tatsächlich nur eine Illusion. Erstaunlicherweise ist diese Grundhoffnung des Menschen durch alle Zeiten hindurch mit der Hoffnung auf das Auftreten eines Erlösers verbunden. Und auch diese menschliche, tief angelegte Messias-Erwartung hat ihren göttlichen Grund. Unmittelbar nach dem Sündenfall des Menschen macht Gott der Schlange, konkret dem Teufel, eine ganz klare Ansage und gibt dem Menschen damit eine Verheißung und eine Hoffnung. 1. Mose 3, Vers 15. Da spricht Gott zur Schlange: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Ist ja schon biologisch steil formuliert, ne? Der Same des Mannes, nicht der Same der Frau. Aber hier wird schon prophetisch auf die Jungfraugeburt der Maria Bezug genommen. Darum, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, dieser Same der Frau, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und diese Urverheißung des Schlangentreters ist die göttliche Grundlage der menschlichen Messias-Erwartung. Diese prophetische Ankündigung zielt auf Jesus, der als göttlicher Same der Maria einmal dem Teufel den Kopf zertreten wird. Und diese Vernichtung der satanischen Macht wird damit einhergehen, dass die Schlange dem Messias die Ferse zermalmen wird. Das Bild ist klar. In dem Moment, wo der kommende Messias mit seinem Fuß den Kopf der Schlange zermalmt, in diesem Moment beißt die Schlange zu und zermalmt die Ferse des Messias. Und beides geschieht gleichzeitig. Wir haben es hier mit einer prophetischen Ankündigung von Golgatha zu tun. Am Kreuz wird die Ferse des Messias als Bild für seine leibliche Existenz zermalmt. Christus stirbt am Kreuz. Seine Ferse, sein irdisches Dasein wird zermalmt. Doch gerade dadurch, durch sein Sterben am Kreuz, zermalmt er den Kopf der Schlange. Das ist dieses faszinierende göttliche Geheimnis von Golgatha. Die Schlange beißt zu, der Teufel denkt, mein Sieg, ich habe die Pläne Gottes vereitelt, da stirbt der Messias. Und in Gottes Weisheit und verborgenen Plänen wird jetzt der Sieg über den Teufel, über jede Macht des Todes und der Sünde gelegt, mit diesem Sterben des Gottessohnes am Kreuz. Und auch wenn die Schlange sich bis heute noch windet und zuckt, der Kopf wurde ihr auf Golgatha zertreten. Auch wenn sie noch kräftig rumzuckt. Mein Schwiegervater, der hat mal bei sich in der Küche einem Huhn den Kopf abgeschlagen, weil er die schlachten wollte, hat aber gelebt. Dann ist dieses Huhn ohne Kopf noch weitergelaufen. Das war spooky. Also, das ist dieser Moment, da zuckt's noch. Aber die Entscheidung ist schon längst gefallen. Und so ist das Kreuz von Golgatha das Fundament unserer Hoffnung. Und als der Mensch das Paradies verlassen muss, als er raus muss aus dem Paradies, raus aus der Gemeinschaft mit Gott, da lässt Gott ihn doch nicht ohne Hoffnung gehen. Und das fasziniert mich an unserem Gott. Da vollzieht Gott sein Gericht, da muss der Mensch gehen, da muss er die Gemeinschaft mit Gott, das Paradies, muss er verlassen. Aber dieser Gott hält es in seiner Liebe nicht aus, den Menschen einfach nur in die Wüste zu schicken, sondern er gibt ihm in seiner Liebe und seinem Erbarmen ein Wort der Hoffnung, eine Verheißung mit auf diesen schlimmen Weg jenseits von Eden. Die Hoffnung auf diesen kommenden Schlangentreter, auf diesen kommenden Messias. Also, auch die Messias-Erwartung der Menschen als Urhoffnung des Menschen hat Gott in den tiefsten Schichten unserer menschlichen Psyche hinterlegt. Und seitdem hat der Teufel versucht, mit vielen Verführern an diese Urhoffnung des Menschen anzuknüpfen, sie zu missbrauchen. Und in letzter Ausreife wird der Teufel dies in Gestalt des kommenden Antichristen tun. Und so ist die Geschichte des Menschen eine Geschichte missbrauchter und enttäuschter Messias-Hoffnung. Das ändert aber nichts daran, dass diese Messias-Hoffnung eine göttliche Verheißung hat. Was der Mensch nur endlich verstehen muss, diese Messias-Hoffnung erfüllt sich allein, ausschließlich in der Person Jesu. So wie es Petrus vor dem Hohen Rat sagt, in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil. Und es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Das hat Petrus von den theologischen Autoritäten seiner Zeit so eindeutig bekannt. Es ist in keinem anderen das Heil, nur in Jesus. Und wir heute, wir leben in einer Zeit des Abfalls, wo man am liebsten diesen Jesus an die Seite drückt und sich einigen will auf irgendein Gott, der über allem steht. Ich war zu Diensten unterwegs und hatte zwei Frauen bei mir am Esstisch, die beide bei Frauenfrühstücken in der Frauenfrühstücksarbeit unterwegs sind in verschiedenen Gemeinden. Und die haben mir beide bestätigt, dass sie im Rahmen der Durchführung solcher Frauenfrühstücke angesprochen worden sind von Verantwortlichen der Gemeinde. Leute, redet von Gott, aber nicht von Jesus. Nicht von Jesus. Haben wir einfach nur gesagt, wenn ich nicht von Jesus reden darf, dann kann ich gehen. Dann habe ich nichts zu sagen. Leute, so weit sind wir. Auf Gott kann man sich einigen und dann kommen wir alle zusammen und lasst euch umarmen. An Jesus scheiden sich die Geister. Und wir müssen das klar machen, dass das Bekenntnis, zu dem wir stehen, es ist in keinem anderen das Heil, nur in Jesus. Was heißt denn, das ist intolerant? Wenn es nur einen Weg zu Gott, dem Vater, gibt, was ist denn daran intolerant? wenn wir darauf hinweisen, es gibt nur diesen einen Weg, alle anderen Wege führen in den Abgrund. Sollen wir tolerant sein und sagen, sucht euch euren Weg und dann am Ende wartet der Abgrund? Ist das Toleranz? Welche Torheit? Also lasst uns auch in unserem persönlichen Zeugnis, wenn wir mit Menschen reden, uns nicht immer nur auf diese allgemeine Formulierung Gott zurückziehen. Lasst uns den Namen Jesus bekennen. Allein Jesus, der Messias Gottes, ist die Grundlage unserer Hoffnung. Wer ihn hat, hat eine wunderbare Hoffnung. Und wer ihn nicht hat, dessen Hoffnung ist reine Illusion. Also, wir halten fest diesen ersten Punkt. Alles wird gut. Durch Gott. Zu seiner Zeit. In der Person des Messias Jesus. Auf der Grundlage von Golgatha. Die Urhoffnung des Menschen ist also begründet. Sie ist uns von Gott auf unseren Weg mitgegeben. Aber diese berechtigte Hoffnung des Menschen hat sich vielfach verirrt und braucht deshalb eine klare Orientierung. Und diese Orientierung finden wir nur in der Offenbarung Gottes, in seinem Wort. Und deshalb wollen wir jetzt diesem Thema der Hoffnung weiter anhand der Bibel nachgehen. Und ich komme zu diesem nächsten Punkt, der Gott der Hoffnung. Das Neue Testament kennt eine Vielzahl kostbarer Titel Gottes, wo jeder für sich eine wunderbare Seite im Wesen und Wirken Gottes offenbart. Apostelgeschichte 7, Vers 2 spricht von dem Gott der Herrlichkeit. Unser Gott ist der Gott der Herrlichkeit. Er hat Herrlichkeit und er führt und schenkt seine Herrlichkeit. Und wenn wir ansehen, wie unsere Welt bis hin in unseren Körper hinein, wie wir gezeichnet sind von Sünde, von Tod, von Vergänglichkeit, dann ist das so riesig, dass dieser Gott der Herrlichkeit alles hineinführt in seine Herrlichkeit, uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Dann in Römer 15, 33 wird er genannt der Gott des Friedens. Und hier liegt dieser Begriff im Hebräischen Shalom zugrunde. Der meint nicht nur so einen oberflächlichen Frieden, sondern die Unversehrtheit einer Beziehung. Shalom, der Gott des Friedens. Dann wird er genannt in 2. Korinther 13, Vers 11, der Gott der Liebe. Wow, er ist der Gott der Liebe. Alles, was er tut, tut er aus Liebe. Auch die Dinge, die uns nicht gefallen, die wir nicht verstehen, bis hin zu seinem Gerichtshandeln, alles entspringt doch zutiefst seiner Liebe. Gott ist der Gott der Liebe. 2. Korinther 1, Vers 3 nennt ihn, er ist der Gott des Ausharrens, er ist der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes. So wunderbar, ich habe jetzt wieder mit Helmut telefoniert, hat er Geburtstag gehabt, freut er sich mit Erika zusammen, ja, hat sie jetzt sich den Norovirus eingefangen, nix, Kontaktstopp. Und er sagt, ja, was das jetzt wieder sollte, keine Ahnung. Aber dann sagt er, aber wir wissen und halten fest, dass alle Dinge uns in unserem Leben von Gott her zum Besten dienen müssen und dass sich auch dahinter von Gott her eine liebevolle Absicht verbirgt. Ja, sie verbirgt sich, denn menschlich ist da nichts mehr zu verstehen. Und so bekommen wir Trost auf die erstaunlichste Art und Weise. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Und er sendet uns immer wieder Trost auf die verschiedenste Art und Weise. Er ist der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Römer 15, 5, er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. 2. Korinther 10, 13. Er ist der Gott des Maßes. Das ist auch faszinierender Titel. Der Gott des Maßes. Hier, das knüpft an das Bild der Landverteilung im Alten Testament an. Da kommt Israel ins verheißene Land und dann wird jedem Stamm und innerhalb der Stämme jedem Geschlecht ein bestimmter Teil dieses verheißenen Landes als Erbteil, als Losteil zugemessen. Das heißt richtig, die Messschnüre. Und dann ist das der Anteil, den jedes einzelne Geschlecht am verheißenen Land hatte. Und jetzt wird es übertragen. Und die Bibel sagt, so ist dieser Gott, der Gott des Maßes, der jedem von uns unser Losteil, unser Anteil an und in diesem Leben zumisst. Schon in der Schöpfung zeigt sich der Gott des Maßes, wie alles passt. Wir dürften nicht viel näher an der Sonne dran sein, nicht viel näher weiter weg sein. Die Erde durfte sich von dem Tempo her nicht schneller, nicht langsamer drehen. Die Erdachse, all diese Dinge sind so präzise erforderlich, damit Leben auf dieser Erde möglich ist. Und die Bibel sagt, dass Gott als der Gott des Maßes das Senkblei darüber gehalten hat und diese Erde so ihren Standort zugemessen hat, dass Leben möglich ist. Und das gilt auch für unser persönliches Leben. Gott als Gott des Maßes misst uns unser persönliches Losteil in diesem Leben zu. Im Äußeren, aber auch in unserer Geschöpflichkeit, unserer Haarfarbe, ob wir Locken haben oder nicht, unsere Nase, unsere Ohren, all die Dinge, womit wir als Menschen oft so uns selber gar nicht lieb haben können. Wie groß wir sind. Maß Gottes. Das Einzige, worauf wir Menschen wohl einen Einfluss nehmen können an dieser Maßnahme Gottes, ist so ein bisschen die Breite. Da haben wir Spielraum. Das andere ist uns zugemessen von Gott. Und dann dazu zu finden, wie es Psalm 139 sagt, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und meine Seele weiß es sehr wohl. Wie oft fehlt es an diesem, meine Seele weiß es sehr wohl. Ja, also wer Locken hat, wünscht sich keine Locken. Und wer keine Locken hat, wünscht sich Locken. Und das kannst du ja durchgehen. Haarfarbe, alles. Wir sind mit allem zufrieden, nur nicht mit dem, was wir haben. Aber Gott hat sich was dabei gedacht. Wir sind Maßarbeit Gottes. Der Gott des Maßes. Und das gilt für seine Gerichte, lesen wir in der Bibel, dass er auch den Gerichten ihr Maß setzt, ihre Grenze. Und. Wunderbarer Titel Gottes, der Gott des Maßes. Denn in 1. Petrus 5, Vers 10 wird er genannt, der Gott aller Gnade. Mann, wir brauchen Gnade für alle Situationen unseres Lebens. Und er ist der Gott aller Gnade. Wie es dann im 2. Korintherbrief auch einmal gesagt wird, Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen uns überströmen zu lassen, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmend sind zu jedem guten Werk. Er ist der Gott aller Gnade. Und merkt ihr, diese verschiedenen Titel, die hier das Neue Testament Gott beilegt, die haben ja einen speziellen Grund. Damit soll uns gesagt werden, das alles will Gott uns sein. Gott will uns alles sein. Das ist die Botschaft. Alles will dieser Gott uns sein. Darum bricht er sich uns herunter in diesen verschiedenen Farben, diesen verschiedenen Eigenschaften. Für all die Situationen unseres Lebens möchte er uns alles sein. Ja, und der 8. und letzte Titel, den das Neue Testament unserem Gott beilegt, der ist nun der, der für unser Thema heute so wichtig ist. Er ist der Gott der Hoffnung. Der Gott der Hoffnung. Das finden wir in Römer 15, Vers 13. Ich lese den Vers. Der Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also Gott ist der Gott der Hoffnung. Das heißt, Gott ist seinem ganzen Wesen und Wirken nach der Gott der Hoffnung. Er schenkt uns Hoffnung und er ist unsere Hoffnung. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Situationen und keine hoffnungslosen Fälle. Überall da, wo wir sagen, das ist hoffnungslos, steht er drüber und sagt, ich bin der Gott der Hoffnung. Und weil es Gott gibt, gibt es Hoffnung für alle und für jeden. Und dieser Gott der Hoffnung, der möchte jetzt aber nicht bei sich bleiben, sondern mit seiner Hoffnung in unserem Herzen und Leben ankommen. Und wir lesen hier in diesem Wort, Römer 15, Vers 13, wie das geschieht. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Im Glauben ergreifen wir diese Hoffnung. Gott bietet uns diese Hoffnung an und im Glauben ergreifen wir diese Hoffnung. Und das hat Auswirkungen. Wir lesen, dass wir dann erfüllt werden mit Freude und Frieden. Denn wo der Gott der Hoffnung uns mit seiner Hoffnung erfüllt, da müssen Angst und Sorge weichen. Da erfüllen Freude und Frieden unser Herz. Und das ist eben kein einmaliges Geschehen. Durch das Wirken des Heiligen Geistes dürfen wir immer reicher werden an Hoffnung. Ja, wir dürfen reicher werden. Reicher werden an Hoffnung. Man kann also in der Hoffnung wachsen, reicher werden. Und dieser Gott der Hoffnung sagt durch Jeremia in Jeremia 29, Vers 11 Folgendes. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wer weiß, dass Jeremia 40 Jahre lang in Jerusalem gewirkt hat und immer wieder dem Volk prophezeit hat, Leute, wenn ihr euch nicht ändert, geht's ins Gericht. Und dieser Jeremia muss erleben, dass man auf ihn nicht hört. Und dieser Jeremia muss mit ansehen, wie Jerusalem zerstört wird, wie der Tempel zerstört wird. Und er ist mittendrin und muss das sehen. Und mitten hinein in das vollzogene Gericht, die Trümmer, der Qualm, Rauch, der Feind, mitten hinein spricht Gott. Ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also sogar im Gerichtsvollzug ist Gott noch der Gott der Hoffnung. Wie einst im Paradies verknüpft Gott auch hier sein Gericht. Ja, dieses Gericht kommt, das muss sein, es wird vollzogen, aber er verknüpft dieses Gericht mit einem Wort der Hoffnung. Weil Gericht bei Gott nie das letzte Wort ist. Und dieses Wort der Hoffnung gilt für Israel und es gilt auch für uns. Gott lässt uns hier an seinen innersten Gedanken teilhaben. Es sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um uns Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und Leute, das gilt bis heute, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also in all unsere Sorgen und Zukunftsängste hinein spricht der Gott der Hoffnung dieses Wort der Hoffnung. Atomkriege, Seuchen und Klimakatastrophen behalten nicht das letzte Wort. Wir haben Gottes Zusage. Er wird uns Zukunft und Hoffnung gewähren. The last generation ist nicht die letzte Generation. Ist sie nicht, wird sie nicht sein. Der Gott der Hoffnung schenkt uns das Wort der Hoffnung. Doch wie wird dieses Wort der Hoffnung jetzt zu unserer persönlichen Hoffnung? Die Bibel sagt, das geschieht durch den Glauben. Darum wollen wir jetzt in dem dritten Punkt für heute diese Beziehung von Glaube und Hoffnung uns noch kurz miteinander anschauen. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Oder Luther übersetzt es so, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sehen also, wie eng Glaube und Hoffnung miteinander verknüpft sind. Dabei hat dieser Glaube nichts Vages, nichts Ungewisses, sondern er ist eine feste Zuversicht, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und gerade so wird der Glaube zu einer Verwirklichung dessen, was man hofft, zu einem inneren Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube nimmt die Wirklichkeit Gottes ernster als die scheinbaren Wirklichkeiten dieser Welt. Der Glaube nimmt die Wirklichkeit Gottes ernster als die scheinbaren Wirklichkeiten dieser Welt. Und damit ist der Glaube die reinste Form des Realismus. Im Glauben ergreifen wir die Zusagen Gottes und machen sie zur Grundlage unserer Hoffnung. Und so ist der Glaube die Brücke zwischen der Verheißung Gottes und der Hoffnung. Der Glaube ist die Brücke. Durch den Glauben wird jetzt dieses Verheißungswort Gottes zur Grundlage und zum Inhalt unserer Hoffnung. Und Abraham hat uns das modellhaft vorgelebt. Wir lesen das in Römer 4, Vers 18. Abraham hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt, damit er ein Vater vieler Nationen werde, wie ihm gesagt wurde, so soll deine Nachkommenschaft sein. Also gegen jede menschlich begründbare Hoffnung hat Gott dennoch auf Hoffnung hin geglaubt. Warum? Weil er ein Optimist war, weil er die Realität nicht wahrnehmen konnte, weil er über die Biologie nichts wusste. Nein, weil er ein Verheißungswort Gottes hatte. Deshalb hat er auf dieses Wort Gottes hin gegen jede menschliche Hoffnung, die nicht mehr da war, nicht mehr begründet werden konnte, doch Hoffnung gehabt. Und an dieser Zusage Gottes hielt er fest, auch wenn die biologischen Tatsachen dagegen sprachen. Und mit jedem Jahr mehr dagegen sprachen. Er bekommt diese Verheißung mit 75. Das ist ja schon krass. Da brauchst du ja schon glauben. Aber dieser Gott nimmt sich jetzt noch 25 Jahre Zeit, ehe er die Verheißung erfüllt. Das heißt, was vorher schon eigentlich gar nicht mehr möglich war, das wird jetzt noch unmöglicher. Und so erleben wir es immer wieder, dass Gott in unserem Leben bestimmte Situationen, in denen wir zu ihm kommen, zu ihm beten, ihn um Eingreifen und Hilfe bitten, dass er scheinbar nichts tut. Und die Situation verschlechtert sich immer mehr und immer mehr. Ich denke an Elia auf dem Karmel. Da sollte er mit den Baalspriestern den Gottesbeweis führen. Der Gott, der vom Himmel Feuer fallen lässt auf den Altar, das sollte der Gott Israel sein. Und jetzt baut Elia da seinen Altar. Und jetzt warten alle darauf, dass nun Gott vom Himmel Feuer fallen lässt. Und was sagt Gott als erstes? Du Elia, 4 Eimer Wasser, einmal rüberkippen. Macht Elia das? Dann sagt Gott das Ganze nochmal und nochmal. 3-mal muss Elia 4 Eimer Wasser über den Altar kippen. Und auch als schlichter Großstädter weiß ich, so macht man eigentlich kein Feuer. Aber Gott möchte klar machen, Wenn hier Feuer vom Himmel fällt, wenn hier etwas geschieht, dann geschieht das durch mich allein. Und nicht durch irgendeinen Taschenspielertrick oder weil da vielleicht irgendwo ein kleines Fünkchen war. Also Gott führt die Situation in die Aussichtslosigkeit. Und so beten wir und es wird immer schlimmer und wir sagen, Herr, ich habe gebetet und gebetet und gebetet, es wird aber immer schlechter, danke. Aber ich hatte eigentlich gehofft und wir beten weiter und es wird wieder schlechter. Nochmal 4 Eimer Wasser. Gott handelt zu seiner Zeit, weil es Gott eben nie als erstes darum geht, dass die äußere Situation verändert wird. Sondern es geht Gott immer um unser inneres Sein, um unseren Glauben. Und dieser Glaube soll wachsen, soll fest werden, soll Wurzeln schlagen. Und darum gibt's den Isaak nicht mit 75, sondern mit 100. Damit 25 Jahre lang Glaube wachsen, fest werden, Wurzeln schlagen kann. Und ich war jetzt wieder Weihnachten auf dem Adventsmarkt und da bin ich an so einem Metallstand wieder vorbeigekommen. Und dann nimmt er das Metall und er legt es ins Feuer und haut da mit seinem Hammer immer drauf. Damit dieses Metall fest wird, dicht wird, hart wird und in die Form kommt, in die es soll. Und das geschieht auch mit unserem Glauben. Und darum geht es Gott. Darum ist es eben nicht so, dass wir hier ein Problem haben, eine Not haben, Herr, hilf und rum. Passiert auch. Habe ich auch erlebt. Gott ist auch mitunter mal so gnädig, dass er sagt, also okay, jetzt mal einfach nur so. Aber der Regelfall ist es nicht. Im Regelfall geht es Gott darum, dass unser Glaube einfach wächst und tief wird. Und dieser Glaube, der kommt immer, immer in die Anfechtung und immer in die Erprobung hinein. Es gibt keinen Glauben ohne Anfechtung und ohne Erprobung. Das ist immer das Doppelpack, das gehört immer zusammen. Und dann festhalten. So wie Abraham, der die Realität Gottes ernster nahm als die Realität dieser Welt. Und so erlebte Abraham, wie die Verheißung Gottes von gestern zur Realität von morgen wurde. Als Glaubensvorbild und Ermutigung für uns alle. Und deshalb heißt es im Kolosserbrief 1,23, bleibt im Glauben gegründet und fest und lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung des Evangeliums. Oder in Hebräer 10,23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Wir werden dazu aufgefordert, das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festzuhalten. Hier sollen wir festhalten, nicht loslassen. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die müssen wir loslassen. So viel loslassen. Aber das müssen wir nun mal festhalten. Das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Und warum? Weil Gott treu ist und weil er uns die Verheißung gegeben hat. Das sind die beiden Grundlagen, warum wir die Hoffnung festhalten können, weil Gott treu ist, sich nicht ändert, von seinem Wort und seinen Verheißungen nie abrückt und weil er uns in seinem Wort Verheißungen gegeben hat. Und das ist jetzt unser Glaubensweg. Wir müssen lernen, mit den Verheißungen Gottes zu leben, in die Bibel zu gucken und die Verheißungen zu sehen wie ein Scheckbuch. Aber ein Scheck muss vorgelegt werden, um eingelöst zu werden. Lasst uns die Verheißung der Bibel, diese großen Hoffnungszusagen, lasst sie uns nehmen und in den verschiedenen Situationen unseres Lebens Gott vorlegen. Herr, du hast gesagt. Lasst uns im Glauben die Schecks der Verheißung Gottes einlösen. Lasst uns lernen, verheißungsorientiert zu leben, Verheißungen im Glauben anzunehmen und Gott vorzulegen. Das Gegenstück zur auf Gott ausgerichteten Hoffnung sind Sorge und Furcht. Sorge und Furcht blicken negativ in die Zukunft, weil sie Gott nicht vertrauen. Hoffnung hingegen blickt positiv in die Zukunft, Weil sie auf Gott vertraut. Es ist also schlicht eine Frage des Vertrauens, wie wir in die Zukunft blicken. Und genau das ist auch der Beitrag der Psalmen zum Thema Hoffnung. Die ganzen Psalmen durchzogen von diesen Polen. Vertrauen, Hoffnung. Psalm 39, Vers 8. Und nun, auf was harre ich, Herr? Worauf warte ich? Meine Hoffnung, sie gilt dir, dir allein. Psalm 40, Vers 5. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wendet zu den Stolzen und denen, die mit Lügen umgehen. Und als letztes aus der reichen Fülle der Psalmen, Psalm 62, Vers 6. Nur auf Gott vertraue still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Dieses Vertrauen in den Herrn als die einzige Grundlage unserer Hoffnung wollen wir von den Psalmen lernen und immer wieder neu einüben. Herr, nur auf dich vertraut still meine Seele, denn nur von dir kommt meine Hoffnung. Aber von ihm kommt sie eben auch. In diesem Sinne, lasst uns in die neue Woche gehen und dann machen wir kommenden Sonntag Fortsetzung mit dem Inhalt der Hoffnung und der Auswirkung der Hoffnung. Jetzt wollen wir zusammen beten und ich darf euch bitten, dazu aufzustehen. Herr, wir beten dich an als den Gott der Hoffnung. Danke, dass du uns so viel bist, Herr. Dass du der Gott der Herrlichkeit bist, der Gott des Maßes und der Gott der Liebe und. Herr, dass du uns alles sein willst. Für alle Bedürfnislagen und alle Problemfelder unseres Lebens möchtest du uns einfach alles sein. Herr, und danke, dass wir dich heute ganz besonders anbeten dürfen als den Gott der Hoffnung. Als den Gott, bei dem es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Bei dem Gott, der selbst im Gericht es gar nicht aushält, ohne noch ein Wort der Hoffnung mitzugeben und zu zeigen, dass es nie eine hoffnungslose Situation bei dir gibt, sondern dass du als der Gott der Hoffnung diese Zusage wahrmachst, uns Hoffnung und Zukunft zu gewähren. Herr, und ja, wenn wir dann einmal bei dir sind und dann zurückschauen dürfen, Herr, dann freuen wir uns auf diesen Moment, wo wir alle stehen und sagen, du hast alles gut gemacht zu deiner Zeit. Dich dann rühmen, preisen, beten, anbeten, Herr, weil du so viel größer, so viel herrlicher und wunderbarer bist als all unsere Vorstellungen von dir. Und so danken wir dir, dass du uns jetzt auch in diese neue Woche mit Hoffnung gehen lässt. Dass du Worte der Hoffnung hast für uns, die wir im Glauben ergreifen dürfen und mit dir in diese neue Woche mitnehmen und gehen dürfen. Danke, Vater, wir beten dich an. Amen.